Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung. So, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute vor mir Frieda Olfe. Frieda ist Head of Sustainability Technology bei TUI. Und wir kennen uns schon einige Zeit. Ich habe ihn irgendwie nach Hannover nur verortet, aber habe gelernt, er ist hier bei mir in der Region groß geworden. Frieda, ich freue mich, heute mit dir über Daten, Datenmanagement und alles drumherum zu sprechen. Als ITler und datenaffiner Mensch freue ich mich sehr, von dir zu lernen.
Hi Alex, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frieda, ich habe es gerade schon angekündigt, nicht nur, dass wir beide, damit wir ein ruhiges Spielzeug in der Hand haben, beide ein Haargummi in der Hand haben von unseren Kindern. Erzähl mir mal, wie bist du ins Nachhaltigkeitsmanagement gekommen? Du hast ja schon wirklich, ich stalk ja immer, du bist schon lange im Game. Und du hast bei wirklich führenden Organisationen gearbeitet. Warum? Oder wie?
Ja, in meinem früheren Leben habe ich mal erstmal Eventmanager gelernt. Das war meine Zeit in Frankfurt. Und dann habe ich irgendwann danach BWL studiert und dann so in der Bachelorarbeit in Bezug zu diesen HR-Themen, also den sozialen Themen bekommen und habe mich dann entschieden, im Master dann nachhaltige Unternehmensführung in Eberswalde zu studieren. Und das war dann auch so die Zeit, in der ich in die ersten Jobs im Nachhaltigkeitsmanagement angenommen habe. Ich war bei Capgemini, IT-Beratung. Im internen Nachhaltigkeitsmanagement und bin dann nochmal gewechselt zu betterplace.org, Online-Spendenplattform. Also immer so Nachhaltigkeit im IT-Kontext hat mich total interessiert und habe dann auch meine Masterarbeit über Digitalisierung in Non-Profit-Organisationen geschrieben. Also wie kann die IT eigentlich für die Nachhaltigkeit Gutes tun? Das waren so meine Themen, die mich so begeistert haben am Anfang. Und dann mein erster Job nach dem Master hat mich dann nach Hannover verschlagen und bin dann zu IMUG gegangen, eine ESG-Rating-Agentur, und habe mich dann eben mit dem Thema ESG-Daten beschäftigt.
Was? Und gab es irgendwie Schlüsselmomente oder irgendwelche Projekte, wo du sagst, hey, die haben mich irgendwie geprägt und an die denke ich oft noch zurück in dieser Zeit?
Ich glaube, so dieses ganze Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit hat mich sehr, sehr früh gefesselt in all seinen Facetten, ne? Einmal so dieser ganze die negative Seite, diese ganze Müll, den wir produzieren mit Laptops und so weiter, hat mich früh fasziniert. Aber auch so dieses Thema, was kann IT eigentlich Gutes bewirken, ne? Und wie kann man das eigentlich positiv besetzen? Und diese vielen, vielen schönen Beispiele in der NGO-Welt sind das so Wikipedia, so, ne, als gemeinnützige, freies Wissen für alle, fand ich irgendwie super spannende Themen. Und dann auch eben diese vielen Themen rund um, wie können ESG-Daten eigentlich helfen, im Finanzmarkt nachhaltiger zu werden, ne? Wie kann man daraus Indizes und Fonds basteln? Und wie kann man wirklich Einblick gewinnen, in welche Unternehmen nachhaltiger sind oder auf dem Transformationspfad? Genau, das sind so die Themen, die mich da immer wieder begeistert haben.
Und jetzt bist du ja Head of Sustainability Technology. Was zum Teufel ist das und was machst du den ganzen Tag? Das ist ein ungewöhnlich, also ich frage besonders, weil ich weiß grob, was du tagsüber machst, aber es ist ja eine ungewöhnliche Stelle.
Ja. Ja, es gibt nicht viele Unternehmen, die sowas haben. Quasi eine dezidierte Nachhaltigkeitsstelle oder sogar eine ganze Abteilung, die ich da leiten darf, cool, in der IT. Und man kann grob sagen, es gibt zwei Seiten, was wir machen. Das eine nennen wir Sustainability of Technology. Das heißt, wir machen die IT von TUI grüner. Das sind schon auch immerhin 2000 IT-Menschen, das sind 90.000 End-User-Geräte, das ist relativ viel Cloud und Data-Center, was alles einen Fußabdruck hat, Kreislaufwirtschaft, diese ganzen Themen. Wir sind also die Nachhaltigkeitsmanager der IT von TUI, die größer ist, als man, glaube ich, denkt, wenn man so an den Konzern TUI denkt. Vielleicht nochmal erzählen, was das alles umfasst. Und die andere und noch viel wichtigere Seite, und über die sprechen wir, glaube ich, heute nochmal mehr, das nennen wir Sustainability by Technology. Innerhalb der Nachhaltigkeitsagenda von TUI steht dieses Thema auch nochmal explizit drin mit Green Tech and Data Driven. Also wie können wir IT einsetzen, um nachhaltiger zu werden? Und das betreuen wir, sind also quasi die IT-Dienstleister für alle Nachhaltigkeitsmanager innerhalb der TUI Group. Das sind auch eine Menge. Gibt auch eine Menge zu tun, und wir haben ESG-Software und Lieferketten-Screening-Software und diese ganzen Themen bei uns verortet und betreuen quasi entsprechend die Software- und Datenthemen.
Cool. Und das TUI weltweit, es ist jetzt nicht ein lokales Hannover-Thema, sondern global.
Genau.
Ja. Ich will mal ganz kurz einmal in dieses Thema einsteigen, dass ihr ja die IT von TUI selber begrünt ist es, ne? Dass es nachhaltiger macht. Und dann schauen wir auf das große Thema, dass ihr den gesamten Konzern bearbeitet und durch Technologie besser macht. Aber gib mir noch mal ein paar Beispiele. Was macht ihr selber in eurer IT-Organisation? Weil es ist ja manchmal tragbare Beispiele, die man einfach sich schnappen kann und sagen kann, hey, was machen wir da? Ohne jetzt Werbung für irgendwelche Dienstleister zu machen, für die ich früher gearbeitet habe. Aber das wäre für mich mal spannend, wo du sagst, hey, guck mal, an den und den drei Stellen schnappt ihr was. Das funktioniert bei uns ganz gut.
Ja. Was wir als allererstes gemacht haben, ist einmal den CO2-Fußabdruck der IT zu messen. Das war so die erste Bestandsaufnahme, über die man ganz viele Erkenntnisse gesammelt hatte und ganz viele Abteilungen kennengelernt hat. Und das ist tatsächlich eine Übung. Da kann man aber auch sich so ein bisschen die Ergebnisse von anderen angucken. Das ist jetzt wenig überraschend, sondern also immer relativ gleich verteilt. Und was da erstmal auffällt, ist, was für einen riesigen CO2-Fußabdruck diese ganzen End-User-Geräte haben. Das ist bei uns über 50%. Man würde ja immer so auf die großen Rechenzentren oder so erstmal schielen, wenn man an Green IT denkt. Aber es sind tatsächlich die Laptops, die Monitore und Co. Und da vor allem der sogenannte Scope 3, ne? Die Herstellung und das hierher. Also ein Laptop hat einfach einen wahnsinns Fußabdruck, bevor der erstmal überhaupt bei uns landet. Und so rüber kann man sich natürlich schon dieses Thema erschließen und sagen, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht für sich selber ausgerechnet hat, wird es wahrscheinlich in anderen Unternehmen auch diese End-User-Geräte sein, und dann lohnt es sich schon, da mal reinzuschauen. Und wir haben mit Procurement eine Einkaufspolicy, dass wir nur noch mit bestimmten Eco-Labeln, ambitionierten Eco-Labeln kaufen. Wir haben die Kollegen beraten, wie man effizienter liest, ein bisschen mehr Themen bündelt. Da gibt es eine ganz spannende Komponente, dass wir, wenn wir rechtzeitig bestellen, das über Schiff anstatt per Flugzeug geliefert wird, solche Themen. Und dann, so sage ich mal, die bekannteste Low-Hanging Fruit im Bereich Green IT ist sicherlich die Hardware-Entsorgung am Ende, ne? Wo gehen die alten Geräte hin? Und da gibt es super Anbieter, die dann quasi das nochmal wieder verwerten dann Second Life geben, weil eigentlich so die Faustregel ist, umso länger das Gerät am Leben bleibt und umso weniger neue Geräte produziert werden, umso besser.
Und was ist zum Beispiel, ich weiß von einigen Banken, die haben es einfach gesagt, wir verlängern den Lebenszyklus um ein ganz kleines bisschen, und schon ist der gesamte Carbon Footprint von dem Gerät so. Das ist immer ein Zielkonflikt, ne? Die IT hat hohe Anforderungen an die Geräte und gleichzeitig sagst du, ja komm, benutze es doch noch ein Jahr länger. Zielkonflikte, aber es hat einen riesen Impact. Ich will gar nicht zu tief drauf gehen. Ich will eher gucken, du sagst Sustainability by Technology. Gib mir da mal ein paar Beispiele, damit ich so ein bisschen greifen kann, was du eigentlich tust. Ja? Was macht ihr, um diese 90.000 Leute, den Konzern, die ganzen Kunden, die ihr habt, global riesen Unternehmen, was macht ihr durch eure Technologie?
Es gibt zig Beispiele über den ganzen Konzern, wie man Technologie einsetzen kann, um nachhaltiger zu werden, von Flugroutenoptimierung bei den Flugzeugen, bei den Kreuzfahrtschiffen, von KI, die man einsetzt, um Food Waste zu reduzieren in den Hotels. Gibt es ganz viele Beispiele, aber sicherlich das prägnanteste, größte Thema für uns aktuell auf dem Thema ist das, was wir alle auf dem Tisch haben, ist ESG-Datenmanagement. Und wie kann ich das eigentlich digitalisieren? Das ist sicherlich so das Größte. Das heißt, mein Team betreut eben dezidierte ESG-Software, aber auch Lieferketten-Screening-Software. Dann gibt es nochmal so ein bisschen Touristik-Spezialsoftware, nachhaltige Hotelzertifizierungen. Wie können wir eigentlich dem Kunden erklären, dass ein Hotel nachhaltiger ist als ein anderes? Also da kommen wir dann aber so ein bisschen in den Touristikbereich. Aber so, ich sag mal, sehr generisch, was eigentlich jedes Unternehmen betrifft, ist so dieses ganz große Thema, ist die Digitalisierung des ESG-Datenmanagements.
Das war nicht abgesprochen. Du solltest keine Einführung, aber vielen Dank dafür. Nee, das ist prima. Weil du hast ja auch, so kommen wir auch zusammen, ne? Wir kennen uns ja schon viele Jahre. Du hast ja mit Christina Rueda und Andrea Schmiedl einen Artikel sogar darüber geschrieben, über Datenmanagement, und hast 5 Personas aufgemacht. Wir mussten beide jetzt gerade heute Morgen, ich bin ein ehrlicher Freund, ja, wir mussten beide noch mal kurz das Buch reingucken. Ich habe dir per WhatsApp noch das Screenshot geschickt. Aber ich will gar nicht, weil sonst müssten wir Christina und Andrea auch einladen. Aber die Grundlogik ist, man startet chaotisch und irgendwann wird man zum Zauberer der Daten. Hol mich mal zum Grundkonzept ab. Wenn du jetzt in einem neuen Unternehmen starten würdest, nächste Woche Dienstag, ich nehme mal einen Schraubenhersteller, ja, Chaos, Anarchie, hey Frieda, mach doch mal einen Nachhaltigkeitsbericht hier. So, wie würdest du rein aus der Datenbrille dir das Thema schnappen und vorgehen?
Ich glaube, wir haben vorher noch mal diese Stufe, die wir den ESG-Skeptiker nennen, der mir viel auch so im Studium und so begegnet ist, sozusagen. Nachhaltigkeit lässt sich ja gar nicht messen. Das ist mir auch ganz oft in der ESG-Rating-Agentur begegnet, wo man halt versucht hat, Nachhaltigkeitsleistung messbar zu machen, und jede Rating-Agentur kommt mit einem anderen Ergebnis raus. Das heißt, du hast ja erstmal dieses Paradox am Anfang, dass du Nachhaltigkeitsleistung überhaupt nicht messen kannst, und wie sollst du jetzt Menschenrechte mit Biodiversität in einen Score bringen oder so, ne? Das gibt erstmal so diese Grundskepsis, dass das eigentlich überhaupt gar nicht geht. Und dann, wenn man das erstmal überwunden hat, dann ist man in einem Unternehmen und sagt, das geht nicht. Und dann sagt aber der klassische BWL-Chef, sagt so, only what gets measured gets done und so, ne? Diese klassische KPI-getriebene betriebswirtschaftliche Welt, dass man dann irgendwann auch mal zu dem Schluss kommt, okay, wir müssen irgendwo mal starten, wir brauchen gewisse Daten. Ja. Das haben wir dann in den Personas, also diese pragmatische Person genannt, ne? Die einfach mal irgendwo anfängt, und so würde man da auch dann üblicherweise anfangen. Und das ist natürlich so ein ganz spannender Punkt, weil dann muss man eigentlich schauen, nehme ich jetzt einfach irgendwas, was ich schnell finde, oder finde ich was, was materiell wichtig ist, ne? Von daher wäre da schon mal wichtig, irgendeine Form von Strategie zu haben, weil erstmal mit den Daten anzufangen ohne Strategie ist irgendwie, kommt man nicht am richtigen Ziel raus, ne? Das heißt, auch wenn es nur ein paar Headlines sind, aber was ist die Strategie? Und dann zu versuchen, daraus KPIs oder Daten abzuleiten und nicht andersrum. Also nicht zu sagen, ich finde irgendwelche nachhaltigkeitsbezogenen Daten und baue mir da irgendwas draus, sondern ich brauche eine Strategie, die kann ganz simpel sein, und dann kann ich mir Daten daraus ziehen. Und das im Idealfall auch nicht 25, sondern in jedem Unternehmen reichen, glaube ich, erstmal am Anfang 5. Oder weniger, das könnten jetzt klassischerweise CO2-Emissionen sein, das könnten aber auch, wenn ich die Mitarbeitenden mitnehmen möchte, Schulungsstunden sein und dergleichen. Und da, finde ich, hilft total, wenn man sich so ein bisschen irgendwo beleiht, soweit das geht, von irgendwelchen Rahmenwerken, ne, von GRI, auch mal beim Wettbewerber anrufen, die Nachhaltigkeitsmanager sind da meistens nett und tauschen sich gerne aus, wie machten ihr das? Das ist so, finde ich, so dieser pragmatische Teil, wo man sagt, ich krieg's irgendwie hin, einmal im Jahr irgendeine Kennzahl hinzubekommen, die mir hilft, intern einen Leistungsfortschritt sichtbar zu machen. Das ist so der erste Schritt, an dem man sich irgendwie kümmert, wo man so ganz vielen Rahmenwerken sucht und sich ein Netzwerk umhört, wenn man eins hat. Welche Datenpunkte kann ich erheben, um diese Strategie so ein bisschen belegen zu können?
Ja, und sag mal, ich kenne das ja noch, ne? Du sitzt dann da, du hast aus der Wesentlichkeit identifiziert, okay, das dürfte relevant sein. Du hast ja auch oft Debatten, ne? Wir hatten das ja auch gerade, ne? Das Thema ist emotional groß, aber fachlich klein. Dann hast du die fachlich, ne? Scope 3, Riesenthema. Und dann, aber das ist einfach boring, ne? Und manchmal musst du ja auch einfach schätzen. Wie ist so deine Einschätzung, ne? Weil, du kannst es, ne? Hier, der Kollege Olli, Autobahn, riesen Fußabdruck, ja, da hat er mir auch wirklich angegeben, Schätzungsdaten. Wie gehst du damit um, mit der Qualität der Daten am Anfang?
Das zieht sich durch. Natürlich ist immer ganz viel immer geschätzt, und du versuchst, dich dann anzunähern. Und ich finde das auch vollkommen legitim, wenn es in der Methodik einfach ordentlich beschrieben ist. Meistens bringen einen diese Schätzdaten, wenn die halt zu abstrakt geschätzt sind dann und nicht auf realen Werten basieren, das ist ja so gerade so bei diesem Spend-Based-Ansatz, ne, dann bringt dir das einfach so als Kennzahl nicht so viel Aussagekraft, ne? Weil dann guckst du einfach nur auf Umsätze. Das heißt, es hat natürlich totale Limitationen, aber besser als nichts für den Anfang.
Ja. Du sagst gerade Spend-based. Erklär mir das mal. Was heißt das?
Wenn ich keine richtigen Daten habe zu einem bestimmten, auf dem Scope-3-Bereich, ne, dann kann ich im Prinzip den Umsatz, den ich für irgendwas ausgebe, mal Emissionsfaktor und dann mir einen CO2-Wert berechnen. Ne? Also zum Beispiel hat eine TUI einen großen Scope 3 und für irgendwelche, vielleicht zum Beispiel IT-Dienstleister, ne? Und dann wie kann ich dem eigentlich einen CO2, ich kriege von diesen Dienstleistern keine Daten, wie kann ich denen aber trotzdem irgendwie zurechnen, was mein Anteil daran ist, und dann kann man sich quasi anhand des Umsatzes so ein bisschen das herleiten, wie groß ungefähr der CO2-Fußabdruck aus diesem Bereich sein könnte.
Ja. Und es ist ja dann auch ein Zeitverlauf, ne? So, du kannst dann damit anfangen. Du fängst erstmal über die Ausgaben an und über den Zeitverlauf. Es kann ja auch sein, dass der IT-Dienstleister, dem du dann auch irgendwann das zurufst und sagst, pass auf, ich habe das mal geschätzt, was sagst du denn dazu? Der wird ja dann auch sagen, Moment, das ist aber ungenau. Ja, so ergänzt man sich ja auch durch die Datenbeziehungen ja eigentlich, oder ne, Interaktion und Kommunikation. Das heißt, nee, pass auf, ey, das ist nicht 100, das sind nur 75 oder es sind 1000 oder so, ne? Also die Datenmengen oder die Qualität wird ja auch dann über die
Absolut,
Zeit,
das
oder?
Gibt einen ganz konkreten Anlass, mit dem Unternehmen zu sprechen. Also nicht nur, wir wollen irgendwie mit euch über Nachhaltigkeit sprechen und dann holen die irgendeine Policy raus oder irgendwas, sondern du sprichst konkret über den Datenpunkt und sagst, das ist meine Schätzung, können wir das gemeinsam in den nächsten Jahren verbessern? Das geht, genau.
Wir driften jetzt gerade so ein bisschen ab, aber ich bin neugierig. Hat das denn bei der Einkaufsentscheidung, wahrscheinlich kein Riesenwert, aber die Datenqualität oder überhaupt ESG-Daten eines Dienstleisters, spielt das mittlerweile eine Rolle oder kommt das so langsam auf, dass das eine Rolle spielen könnte?
Ich glaube, es kommt gerade auf. Ich glaube, man geht noch viel auf so eine Gesamtnachhaltigkeitsleistung, ne, und holt sich da viele so Policies ab. Ich glaube, das ist so der Stand, den, das ist nicht mein Thema, aber so was viele Procurement-Abteilungen, die sich dann so ein bisschen so eine Assurance abholen, ne, so Nachhaltigkeitsberichte und irgendwie diese ganzen Themen. Aber da müsste man eigentlich hinkommen, ne, dass man wirklich auch über die einzelnen Datenpunkte, die man dort bekommt, gehen kann.
Ja. Nee, weil ich denke jetzt einfach, ne, wenn du bist ja in der Phase, du bist jetzt noch in der Phase des Pragmatischen, ne, ist es ja auch dann die Phase, wo du einfach sagst, hey, sag mal, macht ihr in dem Bereich was oder schädigst du mir dann auch, du Dienstleister, Lieferkette, ne, schädigst du mir dann in meinem Gesamtkonzept, machst du mein Scope 3 eigentlich gerade schlimmer oder machst du es besser? Ne? In dieser pragmatischen Phase, du sammelst Daten. Was benutze ich da? Setze ich mich hin, Zettel, Stift, krempel ich die Ärmel hoch wie so ein guter alter Buchhalter oder ist das dann Excel und sowas? Wie baue ich da sinnvoll was auf, was ich vielleicht dann mal mehr als 3 Monate nutzen kann.
Genau, dann geht die Reise so ein bisschen weiter mit diesen Personas, diese Weiterentwicklung. Also ja, es ist ein Zettel und Stift, dann kommt man da irgendwie am Anfang wahrscheinlich mit aus und dann landen die meisten, was so aus meiner Beobachtung, irgendwann natürlich in Excel. Und wenn wir von 5 Datenpunkten einmal im Jahr sprechen, ne, dann ist das alles noch handelbar und wir wissen alle, das wird dann entsprechend deutlich größer und umfangreicher. Also über die Jahre entwickelt sich das und macht das dann immer wieder. Aus 5 Datenpunkten sind irgendwie, plötzlich sind dann doch 9 geworden, die man irgendwie, oder 15, die man so einsammeln soll. Und dann merkt man mal, wie komplex dieser eine Datenpunkt ist, den man eigentlich, einsammelt. Ich mache jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel bei TUI, wenn man da sagt, CO2, sicherlich so unser größtes Thema. Wie kriege ich eigentlich den CO2-Wert von der TUI Group? Und dann bin ich bei zig Hotels, ne, bei verschiedenen Airlines, bei verschiedenen Kreuzfahrtgesellschaften, bei verschiedenen Gebäuden und ich sammle ja nicht CO2 von allen ein, sondern ich sammle ja irgendwie Fuel ein und Energieverbrauch von Hotels in verschiedenen Ländern. Du hast mir gerade von deinem Türkei-Urlaub vorige Woche erzählt. Die haben natürlich einen anderen Emissionsfaktor in der Türkei als in einem anderen Land. So, ne? Ich muss rausfinden, ob die erneuerbare Energie nutzen oder nicht. Und dann kommt aus diesem, bröselt sich dieser eine Datenpunkt auf zu einem riesigen Konstrukt. So, ne? Das heißt, das versuchst du dann erstmal natürlich irgendwie dieses Monster mit Excel einzufangen. Und dann sehe ich viel, dass so die meisten NachhaltigkeitsmanagerInnen sich solche riesige Excel-Tapeten aufbauen, ne? Und dann wird das alles mit ganz vielen Verknüpfungen gemacht. Man nutzt vielleicht nochmal irgendwie so die anderen Microsoft-Tools dazu, wie so ein SharePoint oder so, oder Survey-Tools, um irgendwie Daten einzusammeln, um die dann einzupflegen.
Ja.
Und dann entsteht meistens so ein ganz spannendes Konstrukt mit so ganz vielen Verknüpfungen, wo auch immer nur ein Mensch weiß, wie die eigentlich alle so, also das darf dann immer kein Praktikant anfassen, weil sonst fliegt der die ganzen, diese ganzen Excel-Berechnungen, die du da hast. Das ist aber wirklich Realität, auch glaube ich in vielen Unternehmen noch, dass du dir einfach so eine eigene Welt aus Daten baust, um diese Berechnung durchzuführen, weil das geht natürlich irgendwann nicht mehr mit Zettel und Stift, ne? Das ist so, sag ich mal, das, was wir dann in dieser Persona-Welt in Excel-Nerd genannt haben, dass man sich dann da irgendwie so eine Excel-Tapete aufbaut.
Ich muss gerade bei den Praktikanten lachen, weil meinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht hatte ich eine Praktikantin, die hieß Lisa. Die schätze ich sehr. Sie wusste als einzige, wie unsere Tapete funktioniert hat. Und niemand durfte das Ding anfassen aus sie. Die war aber nur 3 Monate da.
Meistens so rum, genau.
Das war wirklich dangerous. Und vielleicht ein kleiner Insight. Ich habe neulich mit einem DAX-Unternehmen gesprochen. Ich sag nicht den Namen, aber die sind auch noch komplett auf dieser Landschaft drauf. Es ist Arbeitsrealität und es ist ja auch manchmal einfacher. Da ganz pragmatische Frage. Schickst du die Excel an alle und die sollen sie ausfüllen und du kriegst sie dann zurück oder lässt du einfüllen und hast dann die Gefahr, dass irgendjemand was zerstört? Was ist so deine Erfahrung?
Also jetzt so der ITler in mir sieht da natürlich, also da sind jetzt ganz viele Red Flags in dem, was du da gerade gesagt hast. So Daten, Governance, Sicherheit. Ich glaube, was ich so am pragmatischsten finde, sind das irgendwie mit so einem Survey-Tool zu verknüpfen, ne? Dass du quasi diese Forms und wie die alle heißen, nutzt, um quasi so die Eingabe einigermaßen zu standardisieren, dass es dir das dann auch einigermaßen standardisiert ausspuckt und du von da die Daten abgreifen kannst, finde ich am praktischsten. Oder du arbeitest zumindest so auf gemeinsamen SharePoints oder sowas, ne, dass du irgendwie zumindest zusammen irgendwo drauf zugreifst. Und das sind aber natürlich wirklich, dann ist es wirklich ganz, ganz schwierig, das noch nachzuvollziehen, auch wenn du dann wie bei einer TUI mit externen Auditoren drauf gucken und so, ne, wie kannst du da irgendwie gewährleisten, dass das Hand und Fuß hast, was du da machst, wo ist das, wie funktioniert das Vier-Augen-Prinzip in sowas, das sind alles so Themen, die dann irgendwann zwangsläufig aufkommen, wenn du dir so eine Welt aufbaust.
Ja, klar, und die wird schnell, wie du selber sagst, du hast jetzt gerade von 5 bis 15 Datenpunkte, ne, ISRS, als es noch Pre-Omnibus war, da haben wir ja von 1000 Datenpunkten gesprochen. Und selbst wenn man sie wesentlich runtergebrochen hat, irgendwas zwischen 800 und 1200 war ja so, ich sag mal, gängig, würde ich mal so behaupten. Das wird schnell komplex. Und das ist, ne? Das, was du ja beschreibst, ist ja die Prämisse, dass du die Daten konsolidierst. Ich habe in einem anderen Unternehmen gerade gehört, die gehen hin und sagen, Abteilung, liefere mir revisionssichere Daten. Oder bitte, sprich sogar selber mit dem Auditor, dass deine Daten stimmen. Ich will die fertigen Datenpakete und Informationen auch haben, dass ich nachher den Nachhaltigkeitsbericht zusammenstellen kann. Hast du da Erfahrung mit? Wie sieht's aus? Ist das ein schlauerer Weg? Also einmal der Punkt, ich sammle alles selber und rede mit dem Auditor und hole da vielleicht Rückfragen rein. Oder Abteilung liefert alles fertig. Und es könnte halt sein, dass jede Abteilung das ein bisschen anders macht. Mit einer anderen Beratung, mit einem anderen Ansatz. So, ich fand es ganz spannend, dass es ja da so zwei komplett unterschiedliche Wege gibt. Ich weiß nicht, ob du Erfahrung hast und eine Präferenz vielleicht auch.
Ich glaube, es kommt sehr auf die Unternehmensstruktur an. Wie man da so, wie die Machtverhältnisse zwischen den ganzen Gesellschaften sind. Ne? Wie viel Zugriff hast du da auch auf bestimmte Daten? Dann auch so Riesenkonzerne, wo man dann auch ewig auf die Daten wartet und oder einfach eine Blockadehaltung hat. Ne? Was wollen die jetzt von mir? Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja.
Kann ich jetzt nicht für alle Unternehmen pauschal sagen. Ja. Bei einer TUI, die schon sehr, sehr Konglomerat aus verschiedenen Businesses sind, also eine Airline ist komplett anders als Kreuzfahrtgeschäft, als Hotelgeschäft, als Reiseagenturen, wählt trotzdem Ansatz, dass in der Group Sustainability die Daten quasi konsolidiert werden. Da sind natürlich dann überall nochmal NachhaltigkeitsmanagerInnen in diesen verschiedenen Business Units, die da auch dann mit unterstützen und zusammenarbeiten. Aber ich sag mal, die Datenhoheit, die Deutungshoheit und die Methodikhoheit ist schon in der Gruppenebene angesiedelt. Und das macht natürlich methodisch dann schon Sinn. Wenn man jetzt wie eine TUI sich Science-Based Targets gesetzt hat, dann braucht es schon auch so eine gewisse Konsistenz durch das ganze Unternehmen. Auch wenn du dann quasi dreimal Science-Based Targets hast und dreimal CO2-Werte erheben musst.
Ja. Ich fand, es ist, ich bin immer von diesem Ansatz ausgegangen. Alle liefern in einen Pool. Der Pool wird gemeinsam interpretiert oder durch eine Fachstelle. Mhm. Fand ich spannend, dass dieses Unternehmen das komplett anders macht. Wie gehst du damit um? Ihr setzt ja nicht nur Excel ein. Ihr habt ja vielleicht auch eine Buchhaltungssoftware. Du sprichst von Reisebuchungssoftware. Ihr habt eine Cruise Optimization Tools. Ihr habt ja eine IT-Landschaft noch und nöcher. Ich weiß nicht, mit wie viel IT-Tool du alleine täglich arbeitest, aber ich sag mal, der Konzern hat ja tausende Software-Einsätze. Wie geht ihr damit um, diese ganzen Sachen überall rauszuziehen? Weil es kommt ja überall was anderes raus und bringt das zusammen und lässt sich das irgendwie automatisieren oder die Schnittstellen zu Excel bauen.
Das ist so der übernächste Schritt oder ist der Schritt, an dem wir jetzt gerade ganz viel drin sind. Ich glaube, was viele, wenn wir so in dieser Persona-Welt bleiben, was für viele jetzt dazwischen kommt, ist zu merken, dieses Excel-Chaos funktioniert nicht mehr, um sich dann eine ESG-Software zu kaufen. Das ist, glaube ich, so der nächste Schritt. Da ist dann noch nichts automatisiert, aber man nutzt einmal eine ESG-Software, die vielleicht eine Emissionsdatenbank mit dranhängt, wo man Feedback-Schleifen automatisiert einbauen kann und wo das auch dann so trackt, wer welche Veränderungen gemacht hat, was Auditoren sehr, sehr wichtig und spannend finden. Und das über verschiedene Eingangskanäle verfügt. Also wo man ein Excel hochladen kann, wo man selber Daten eintippen kann, wo man ein Survey-Tool mit drin hat. Das ist, glaube ich, so für viele der nächste Schritt, wenn man diese Excel-Welt verlassen möchte. Also Themen IT-Sicherheit, Audit-Sicherheit, aber auch Zugang zu Emissionsdatenbanken. Das ist, glaube ich, so sicherlich das, was wir dann bei den Personas Chief Software Orchestrator genannt haben. Das ist ja auch schon mal oft eine ganze Stelle wert, die quasi nur dann mit dieser Software arbeiten und Daten einpflegen und Reports daraus ziehen. Ne? Und das zieht sich dann auch, was einzuführen, weil es gibt ja immer diesen Spruch, wenn man einen Scheißprozess hat und das digitalisiert, dann hat man am Ende einen digitalisierten Scheißprozess oder so ähnlich. Ne? Und dann fällt einem ganz viel auf, wie man diese Prozesse eigentlich auch noch aufsetzen muss. Ne? Da musst du diese Software erstmal einkaufen, verschiedene Anbieter anhören, alles so im laufenden Betrieb. Dann musst du diese Software einführen. Das dauert gerne mal ein paar Monate in einem größeren Konzern. Und quasi auch alle darin schulen, ne, alle da onboarden. Und das haben wir aber gemacht. Wir haben dann eine Software uns besorgt am Markt, die eben auch aus diesem, was ich vorhin beschrieben habe, aus diesem unterschiedlichen Business verschiedene Daten einsammeln kann. Eine Airline hat sehr, sehr gute Daten aus ihren Systemen, ne, weil die einfach in Echtzeit natürlich Flugdaten einfach, das ist eine riesen Datenlandschaft, die man dort hat, die können auf Knopfdruck quasi tagesaktuell dir Fuel-Daten ziehen. So, ne? Für die ist es ein leichtes, uns oder den Kollegen diese Daten über die Software zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir 300 Hotels, die wir so im Scope haben für unseren CO2-Fußabdruck, ganz verschiedene Ketten, ganz verschiedene Inhaber. Und da kann man überhaupt nichts automatisiert oder sehr, sehr wenig automatisiert machen. Das heißt, man schickt da tatsächlich dann 300 Fragebögen raus. So. Das heißt, man muss auf diese unterschiedlichen Themen halt irgendwie auch eingehen. Und ich könnte mir das für andere Unternehmen auch vorstellen. Produktion ist anders als Gebäude, ist anders als der Fuhrpark. Die Datenlandschaft ist unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, so für viele die große Hilfe, dass so eine Software das einigermaßen automatisiert sammelt, dann auch bei der Berechnung hilft und dann beim Output können viele dieser Softwares dann so einen einigermaßen automatisierten CDP-Wert ausspucken oder GRI-Bericht man baut sich irgendwelche individuellen Reports, ne? Das so in einer Gesamtlösung, das ist für viele so, glaube ich, der nächste Schritt.
Und ich will es einmal gefragt haben, weil es nicht ganz irrelevant ist, ne? Es gab ja mal einen Trend, dass man die Software einfach selber baut, weil, wie du selber sagst, ihr habt eine Airline, ihr habt Schiffe, ihr habt Hotels, ihr habt eigene Infrastruktur, ihr habt Bürogebäude, ihr habt einen Fuhrpark. Hochgradig komplex. Welche Software bedient das? Ne? Das ist Gab es diese Entscheidung, make or buy? Also, dass ihr es einfach selber baut, weil ihr sagt, hey, dann bilden wir alles ab und vielleicht kriegen wir die Schnittstellen?
Ja, und erlebe ich auch immer wieder, dass viele sagen, sie bauen sich das in, aber das ist dann oft in diesen Excel-Welten. Ich kenne jetzt wenige, die sich eine ESG-Software selber bauen. Das haben wir relativ schnell abgetan, weil das natürlich schon ein sehr großes Investment ist, eine richtige Software selber zu bauen.
Ja, klar.
Da ist das von der Stange dann schon meistens günstiger und wird ja auch immer weiterentwickelt. Du hast ja dann auch nicht die NachhaltigkeitsexpertInnen im Haus, die Emissionsdatenbanken da noch mit aktualisieren und das immer wieder an den neuesten, weiß ich nicht, was Standard anzupassen, habe ich jetzt selten erlebt. Also wenn Do-It-Yourself, dann eher in diesen gängigen Tools, das macht auch sicherer für viele irgendwie Sinn. Und danach ist dann off-the-shelf, würde ich sagen, dass man sich wirklich eine einkauft. Und dann, wie du sagst, dann guckst du dir 12 verschiedene Anbieter an. Alle behaupten, sie sind die One-Stop-Shop-Lösung, sagen alle. Und dann musst du halt wirklich ins Detail gucken und zu gucken, welche von denen passt jetzt. Und das haben wir auch innerhalb unserer Peer School immer wieder die Diskussion, dass da nicht die eine Software für alle Unternehmen die perfekte ist. Ne? Die sind alle noch in der Entwicklung und genau. Ja. Spannend, da fand ich irgendwie auch so die Lernkurve, die innerhalb von TUI genommen haben, weil natürlich wir sehr dezidierte Nachhaltigkeitsanforderungen haben. Und wenn du das in so einer klassischen IT, also meinen Kolleginnen und Kollegen aus der IT sagst, dann sagen sie, ja, was haben denn die großen Häuser, mit denen wir zusammenarbeiten im Angebot? Und das sind oftmals nicht die gewesen, die beste Lösung haben. Es ist meistens so Nischenanbieter, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind so eher die Ansprüche der NachhaltigkeitsmanagerInnen erfüllt haben, die wirklich Nachhaltigkeit seit 20 Jahren denken. Es gibt ja dann viele von den großen Häusern, den großen Tech-Unternehmen, die dann ganz schnell in den letzten 2 Jahren versucht haben, auch noch. Und da prallen so Welten aufeinander, weil natürlich die Lösungen von den großen Anbietern mit der Microsoft oder so super harmonieren mit den ganzen anderen Tools und so, ne, sich super einpflegen lassen in bestehende Landschaften. Aber so die Tiefe für das, also so Emissionsfaktoren und so, die Themen sind oft bei den Nischenanbietern oder war zumindest bei uns so, haben wir das eher gefunden. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Lernkurve, dass du meistens dann nochmal wieder einen neuen Anbieter onboarden musst. Und das ist jetzt, widerspricht ja so ein bisschen der IT-Denke, dass man möglichst viel immer so in demselben Kosmos halten möchte.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ne? Weil eigentlich wäre es ja genial, wenn man in einer Landschaft sowieso schon ist, wenn man einfach ein Add-on hat, Zusatztool, weil es ja direkt integriert ist und mit den Daten, die schon da sind, vielleicht auch arbeiten kann. So, ne? Also das ist ja, also ich bin auch ein großer Fan davon, bloß nicht 20 Tools, aber als ich in einem Tech-Unternehmen gearbeitet habe, habe ich als einfacher Mitarbeiter in der Philanthropieabteilung mit 16 verschiedenen Systemen gearbeitet. Wirklich. Und das war von Urlaub bis Spesenabrechnung bis zu meinem Spendenmanagement. Ja, also das war wirklich, die Landschaft war groß. Und ich habe in einem Kontext sogar gelernt, ein Mittelständler hat seine eigene ESG-Software gebaut und die vertreiben die jetzt. Also die haben sie dann geöffnet für ihren eigenen Markt. Ne? Also Chinese Wall eingezogen, sodass ihre Wettbewerber das nutzen können. Aber so hat die Branche sich selber was gebaut. Ne? Man sieht es ja auch in anderen Kontexten, dass gemeinsame Wettbewerber sich ja teilweise zusammentun und sagen, okay, wir machen eine dritte Entity und die macht's für uns als Branche, weil wir alle ähnlicher sind. Gibt es so Anbieter in eurem Umfeld, dass ihr euch zusammengetan habt, um bestimmte Datenpools zu bauen?
In dem Bereich nicht. Sicherlich, wenn es so um nachhaltige Reisezertifizierung und sowas geht, da sind wir ein bisschen enger im Austausch. Bei ESG-Daten haben wir uns auch einfach mal mit anderen DAX-Unternehmen oder so ausgetauscht, weil das ja eher ähnliche Anforderungen sind. Und da ist das die große Frage, die wir jetzt gerade so angerissen haben, ist so, habe ich in den anderen Systemen sowieso schon sehr gute Datenlandschaften? Dann docke ich da vielleicht lieber an. Wenn ich aber alles sowieso einzeln einsammeln muss, dann macht es vielleicht Sinn, das wieder neu aufzubauen. Also das ist was man auch als Nachhaltigkeitsabteilung manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Das sind ganz schön große IT-Fragen, wo IT-Architekten und dergleichen draufschauen, ne? Und die einen erstmal auch heillos überfordern und dann darf man auch nicht da irgendwie stoppen, ne? Und sagen, okay, oje, oje, was machen wir jetzt? Und du musst halt irgendwo irgendeinen Weg dann mal einschlagen. Und ich sehe wirklich, dass alle andere Wege einschlagen. Und es nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt.
Ja. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Schnittstellen? Ne? Du hast jetzt eine eigene Software nochmal zusätzlich eingekauft, die wirklich hochgradig spezialisiert sind, vielleicht auch externe Daten zugreift und anreichert, dass du bestimmte Daten nicht recherchieren musst, sondern dass das System das macht. aus deiner Erfahrung, funktioniert das mit den Schnittstellen? Ist das, weil das ist ja auch schon wieder eher ein IT-Problem als Nachhaltigkeitsproblem. Das sind ja einfach, und dann, ich kenne das aus anderen Kontext, sitzt halt wirklich einer, der weiß genau, wie diese Schnittstelle, wenn der Typ geht, dann hast du ein Problem. Genau, wie ist deine Erfahrung mit den Schnittstellen?
Es ist gerade das große Thema, an dem wir jetzt gerade drin sind. Also ich kann irgendwie nur aus dem Maschinenraum berichten. Also tatsächlich auch eine TUI Group hat diese ganzen Schnittstellen automatisiert. Und das ist manchmal, finde ich, auch so die Krux, ne, auch intern, weil natürlich Finanz- und HR-Daten auf einem ganz anderen Professionalitätslevel, also datentechnisch würde das eigentlich gehen und deswegen erwarten das Menschen auch so, warum, diese Daten sind doch irgendwo, warum habt ihr die nicht automatisiert drin? Weil das nicht so einfach ist, weil da müssen echt irgendwie eine ganze Menge Leute draufschauen, dass diese Daten dann auch sicher fließen und eine API-Connection ist nicht mal so eben gebaut. Das ist aber gerade das Thema, dass wir eine riesen Excel-Tabelle aufmachen, mit allen Quellsystemen quasi, wo diese Daten ursprünglich herkommen. Wir führen quasi mit einer externen Agentur gerade Interviews mit all unseren Datenlieferanten und führen alle diese Excel, alle diese Quellsysteme einmal auf, um für alle Datenpunkte, die wir auf der Wunschliste quasi haben, um das überhaupt mal zu realisieren. Und dann machen wir so ein bisschen so eine Heatmap und schauen, welche davon können wir automatisieren oder welche können wir zumindest den Prozess verbessern. Und das ist schon mal eigentlich eine Riesenübung. Und was wir auf der anderen Seite machen beim Output, ist, dass wir von dieser ESG-Software jetzt wieder in unsere internen Reporting-Tools wiederum eine Schnittstelle automatisiert haben. Ne? Also, dass die Daten jetzt nicht nur in den Annual Report oder zum CDP gehen, sondern ja eigentlich sollen die ja zu den EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen wieder zurückfließen, damit man auch unterjährig irgendwie Entscheidungen treffen kann. Bei uns ist das Tableau, andere benutzen da Power BI, so als interne Reporting Tools. Das ist das, wo wir irgendwie Finanzkennzahlen oder so. Und wenn da ein CO2-Wert nebendran ist, das ist natürlich jetzt so die ganz große Prämisse, wenn wir da die CO2-Daten nebendran legen können, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Ne? Das ist so das Zielbild, was wir haben, an dem wir gerade arbeiten. Also weitgehend oder verbesserter Input, automatisierter Input und dann wirklich auch wieder in die Entscheidungsebenen im Unternehmen die Daten wieder reinzubringen. Das ist so das Thema, womit wir uns gerade viel beschäftigen.
Spannend heißt, das, was wir gerade besprochen haben, selber eine Software bauen, um dann oder integrieren in die bestehende Software, so, was ja dann quasi das Management auch erlauben würde. Ihr geht quasi mit einer Spezialsoftware raus. Ich will nicht sagen raus, aber ihr benutzt eine Spezialsoftware, um dann aber wieder zurück zu integrieren in die Entscheidungsfunktionalitäten.
Ist ja geil. Weil die Spezialsoftware, und das ist auch was man intern immer wieder erklären muss, weil die Spezialsoftware natürlich mehr macht. Also Stichwort so Abgleich mit GRI, CDP-Standards und dergleichen. Ne? Das findet natürlich wiederum nicht in Power BI oder Tableau oder diesen anderen normalen Daten. Also das kannst du da alles da drin irgendwie aufbauen oder in Snowflake oder anderen Daten-Management-Anbietern. Aber natürlich hast du da nicht die Aktualisierung mit den Nachhaltigkeitsstandards oder CSRD-Mapping oder so, ne, was jetzt alles so kommt. Das ist natürlich bei der Spezialsoftware besser drin.
Ja. Genau. Und wenn du in einem Satz dein Utopia beschreiben müsstest, wie sehe das aus? In diesem Feld, also ne, Sustainability by Technology hast du es genannt. Wie sieht dein, also vielleicht ein Zielbild, dein Utopia, wie sieht das aus?
Dass alle EntscheidungsträgerInnen und StakeholderInnen die richtigen Daten zugänglich und verständlich an der richtigen Stelle haben und in ihre Entscheidung mit einfließen lassen können. Ich glaube, dann ist aus Datensicht eine Menge geholfen, weil dann ist es wirklich entscheidungsrelevant.
Spannend. Mega. Also finde ich ein schönes Zielbild. Wir sind in einer Phase, die KI wird mehr benutzt. Hat die schon in deinem Kontext eine Relevanz oder ist es immer noch so ein es kommt langsam Momentum? Oder ist es wirklich, dass ich meiner KI sage, hier KI, durchsuch mein Haus und mach mir einen CDP-Report. Sind wir da schon?
Wenn ich mein LinkedIn-Postfach aufmache, dann jeden Tag sagt mir jemand, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, Alex. Es ist natürlich ein ganz großes Heilsversprechen jetzt aktuell, ne? Dass irgendwie ganz viele Anbieter am Markt sagen, sie können das ganze Daten-Riesen-Wust-Thema mit KI besetzt wird. Und immer, wenn ich dann anfange, mal so aus Spaß mit denen zu reden, dann merken wir immer, ja, aber dafür muss ja die Datenqualität gut sein, ne? Und da sind viele Unternehmen noch nicht. Es ist dann doch nicht so Big Data, wie man denkt. Also natürlich ist es irgendwie schwierig, einen CO2-Wert zu berechnen. Es ist schon viele Daten, aber es ist nicht Big Data. Es sind nicht Flugdaten, die tagesaktuell, ne, oder mit Minuten genau sind. Das ist schon nochmal eine andere Welt. Und ich glaube, bevor wir KI auf diese Daten loslassen können, müssen wir an der Datenqualität arbeiten, ne? Wir brauchen, wenn du ordentliche Daten hast, dann kannst du mit KI da eine Menge machen. Und das haben wir bei den Personen da so als diesen AI-Zauberer. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, sage ich mal, zumindest im Bereich des klassischen ESG-Reportings. Wir nutzen KI, kann ich auch gleich mal ein Beispiel nennen. Experimentieren wir rum. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hilft, nochmal so einen Sense-Check zu machen, also so Daten überprüfen zu lassen, macht das Sinn? Das gibt es aber in den Tools auch, dass es so Ausschläge schon irgendwie bemerkt, dass da eine Typo drin war. Da kann ich mir das schon vorstellen. Wir sind da auch nicht verschlossen dem gegenüber, aber es sind gerade eher die andere Beispiele, wo wir KI einsetzen, aber nicht so sehr im ESG-Reporting, weil das schon auch handgeprüft sein muss und auch die Auditoren sehen wollen, wie das entstanden ist. Und ein Scope 1, 2, 3 mit der KI berechnet, ist halt schon sehr, sehr proxy und hat irgendwie methodisch vielleicht auch Probleme.
Wir kommen langsam zum Ende. Ich frage immer am Ende, ich will, dass deine Augen nochmal leuchten. Das ist immer so, das gibt mir immer ganz viel. Hast du ein Projekt, einen Ansatz, einen Wunsch in der Schublade, vielleicht in deiner emotionalen Schublade, vielleicht auch in deiner physischen Schublade, wo du sagst, das ist so ein Ding, das will ich gerne nochmal umsetzen. In meinem Nachhaltigkeit, das kommt irgendwann, oder vielleicht arbeitest du auch schon dran, so ein irgendwas, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf, das macht mir Spaß, da kann ich mich austoben. So ein Passion-Project.
Jetzt habe ich es gerade schon angedeutet. Wir sind gerade an einem schönen Thema dran. Wir haben uns gerade so einen internen, das ist aber jetzt schon passiert, wir haben uns gerade so einen ESG-Chatbot intern gebaut. Also nicht für die Daten jetzt so sehr, okay, aber für diese ganzen Berichte und dieses Thema. Wir kriegen halt natürlich von zig Investoren immer wieder so ähnliche Fragen gestellt, ne? So diese klassischen ESG-Fragebögen, die man so von Asset-Managern und Banken bekommt. Aber auch natürlich von der Presse oder von NGOs oder auch intern, dass immer wieder die gleiche Frage stellt, wie wird denn dieser Wert berechnet, wie ist denn der CO2-Wert von da und da. Und dann haben wir einfach diese ganzen Berichte und alle Fragebögen, die wir haben, gesammelt und quasi den Chatbot damit gefüttert. Und das alles in einem sicheren Umfeld, also nicht an GPT geschickt, wo das dann irgendwie die Daten sonst wo landen. Das haben wir uns gerade gebaut und rollen das gerade so ein bisschen aus. Und das finde ich total spannend, weil da hilft dann KI, diese bisschen unsortierten Nachhaltigkeitsberichte und Pressemitteilungen und den ganzen, das mal zu durchforsten und dann eine Antwort vorzuschlagen, weil es natürlich sehr, sehr zeitfressend ist, wenn man das weiß und dann wiederum Seite 324 vom Annual Report aufmachen muss, um diese Antwort zu suchen und die dann wieder nochmal ein bisschen neu zu formulieren. Da kann natürlich so ein Chatbot wahnsinnig helfen und das ist das, was wir gerade ohne irgendwie großes Invest einmal gebaut haben und sehr, sehr vielen Kollegen hoffentlich aus Finance, aus Kommunikationsabteilung, aus der Nachhaltigkeitsabteilung helfen können, so ein bisschen dieses Thema effizienter zu gestalten.
Spannend. Also das finde ich, also das ist total schlau, ne? Wie oft sitzt man da und denkt, okay, verdammt, wo war denn das noch? Irgendwo habe ich es und dann fängt man an, ich will nicht so sagen zu googeln, aber du suchst, ne? Ja, und dann suchst du es zusammen und dann frickelst du und danach hast du es abgeschickt und denkst, jetzt habe ich es gefunden, verdammt. So, ne? Also das kann ja schon wirklich sehr viel das Leben erleichtern und deine Stakeholder mögen dich dann auch mehr und liefern dann nochmal ganz andere Informationen. Das ist doch genial. Frieda, ich danke dir wirklich. Ich habe echt viel mitgenommen. Ja, ich dachte nicht, dass dieses Thema auch so riesig ist. Ich merke, ich habe letzte Woche mit einer Kollegin zu Biodiversity geredet. Das war auch eine Sphäre des Wahnsinns im positiven Sinne, wo man einfach viel machen kann. Ich glaube, dein Feld ist auch riesig. Ne? Und ich finde es spannend, dass ihr einerseits eure eigene IT anschaut, aber auch wirklich diesen Ansatz, wie du selber sagst. Ein Punkt ist auch, den Kollegen zu helfen, durch IT ihr Leben ein bisschen einfacher zu machen und dass es dann natürlich auch in einer positiven Wahrnehmung ist. Ich danke dir für deine Zeit, dein Vertrauen und deine Ehrlichkeit. Ich vermute auch, dein LinkedIn-Postfach ist voll mit Hoffnung und Versprechung. Du bist aber trotzdem ansprechbar, oder? Wenn jemand mal eine Fachfrage hat.
Gerade bei diesem jungen Thema tauscht man sich, glaube ich, sowieso sehr, sehr viel aus. Und das gerne, wenn es keine weitere Softwarelösung ist.
Ich schicke dir gleich noch ein anderes Angebot. Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns sehr bald wieder.
Danke, Alex. Bis bald.